Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6. Podcast.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Dienstag, dem 12. Oktober 2010. Heute mit diesen Themen: Gestoppte Demokratie, Einschätzungen zur Ukraine nach 8 Monaten Präsidentschaft von Janukowitsch, Stop the Bomb, europaweite Proteste gegen die Schweizer Iran-Politik, Cybermobbing stoppen, Kampagnenstart gegen eine unterschätzte Gefahr im Internet. Am Mikrofon ist der Michael Spahr, schön loset dazu.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Bundesrat Ueli Maurer traf sich gestern auf dem letzten Tag seiner Israel-Reise mit seinem Amtskollegen Ehud Barak. Beim Arbeitstreffen ging es vor allem um militärische Themen wie Rüstung, Drohnen und Raketen. Die Schweizer Armee benutze Waffensysteme, die in Israel hergestellt worden seien, sagte Maurer. Deshalb seien solche Kontakte nötig. Es seien aber auch die israelische Siedlungspolitik und die Frage der Menschenrechte zur Sprache gekommen. Maurers Arbeitsbesuch in Israel ist in der Schweiz im Vorfeld auf breite Kritik gestoßen. Über 30 zivile Organisationen forderten den Bundesrat dazu auf, auf den Besuch zu verzichten. Er sei mit dem Engagement der Schweiz für einen dauerhaften und auf Völkerrecht basierenden Frieden im Nahen Osten nicht vereinbar. Das öffentliche Leben in Frankreich steht still. Landesweit wird heute erneut gegen die Rentenreform der Regierung von Präsident Nicolas Sarkozy gestreikt. Beschäftigte im Verkehrswesen, Lehrer und andere Staatsbedienstete schlossen sich den Protesten gegen die Erhöhung des Rentenalters an. Die Hälfte aller geplanten Flüge zum und vom Pariser Flughafen Orly fallen voraussichtlich aus. Es wird zudem davon ausgegangen, dass nur jeder dritte TGV fährt. Der Protesttag hat folglich auch starke Auswirkungen auf den Bahnverkehr zwischen der Schweiz und Frankreich. Einer Umfrage zufolge unterstützten mehr als 2/3 der Franzosen den Streik. Unterdessen machte die Regierung deutlich, dass sie an der Rentenreform festhalten will. Gestern hat auch der Senat dem umstrittenen Passus zugestimmt, dass das Alter für den Bezug einer vollen Rente von 65 auf 67 Jahre erhöht wird. Die Anhebung des Renteneintrittsalters von 60 auf 62 Jahren wurde schon letzten Freitag im Senat gebilligt. Ungarn verschärft die Gesetze gegen Umweltsünder. Nach der Giftschlammkatastrophe mit 8 Toten verabschiedete das Parlament einen Gesetzesentwurf der Regierung von Viktor Orbán. Dieser Entwurf sieht vor, dass in Katastrophen verwickelte Unternehmen verstaatlicht werden können. Der Geschäftsführer der Aluminiumfabrik Mahl wurde wegen Verdacht auf Gefährdung der Öffentlichkeit mit mehrfacher Todesfolge festgenommen. Die für die Katastrophe verantwortliche Mahl soll nun unter staatliche Kontrolle gestellt und die Vermögenswerte des Unternehmens eingefroren werden, so Orbán. In Chile hat die Endphase der Rettung der eingeschlossenen Bergarbeiter begonnen. Nach mehr als 2 Monaten Gefangenschaft soll noch heute die Bergung der 33 Bergleute beginnen. Die Testläufe der Rettungskapsel verliefen nach Regierungsangaben fehlerfrei. Als erste sollen 4 physisch und psychisch fitte Bergleute nach oben geholt werden und erst später die Schwächeren. Im Falle, dass es zu Problemen komme. Seit dem 5. August sitzen die Kumpel nach einem Einsturz in 620 Meter Tiefe fest. Wir kommen zum Wetter. Heute hat es wieder dicker Hochnebel, einzelne Sonnenstrahlen drücken aber durch, bei Temperaturen um 14 Grad. Von Mittwoch bis Freitag ist es in den Bergen weiterhin sonnig, im Flachland hat es Hochnebel, mit einer Obergrenze bei 1500 Metern. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 15 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Heute Abend spielt die Schweizer Fußballnationalmannschaft ein weiteres Spiel in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2012. Vor einer Woche hat die UEFA bestätigt, dass die EM wie vorgesehen in Polen und der Ukraine stattfindet. Diesem Entscheid gingen Gerüchte voran, wegen schleppenden Vorbereitungen sei die Ukraine nicht imstande, die EM durchzuführen. Auch die politische Entwicklung der Ukraine könnte als schleppend bezeichnet werden. 2004 fand die Orangene Revolution statt, ein Hoffnungsschimmer für die Demokratie. Anfang 2010 wurde der vor 6 Jahren durch die Proteste verhinderte Präsident Viktor Janukowitsch nun doch noch zum Präsidenten gewählt. Tobias Lindemann von Radio Z in Nürnberg hat mit dem ukrainischen Journalisten und Übersetzer Juri Durkot über die Situation in der Ukraine gesprochen.
Bei den Präsidentschaftswahlen Anfang dieses Jahres konnte der eher russlandorientierte Viktor Janukowitsch einen Sieg verbuchen. Der Schriftsteller Juri Andruchowitsch sprach in diesem Zusammenhang im August in einem Essay davon, dass der europäische Traum seitdem ausgeträumt ist. Würden Sie ihm zustimmen?
Also im Moment sieht es tatsächlich danach aus. Und ich glaube, es geht hier nicht so sehr um die außenpolitischen Prioritäten, die der neue Präsident und die neue Regierung setzen. Man kann tatsächlich eine Hinwendung zu Russland beobachten, obwohl die neue Regierung auch ständig betont, Europa ist wichtig für uns und wir wollen weiter den Weg nach Europa gehen. Viel wichtiger ist aus meiner Sicht die innenpolitische Entwicklung. Und die innenpolitische Entwicklung zeigt ganz eindeutig, dass wir heute weniger Freiheiten genießen, und zwar deutlich weniger Freiheiten genießen, als dies noch vor einem Jahr der Fall war. Und ich verbinde den Traum Europa in erster Linie nicht mit irgendwelcher Rhetorik, dass wir uns nach Europa bewegen und so weiter. Darüber hat jeder ukrainische Politiker schon seit 20 Jahren fast gesprochen, sondern ich verbinde den Traum Europa mit dem Aufbau der Gesellschaft, eben nach den Mustern, wie sie in den europäischen Demokratien funktioniert. Und davon sind wir heute wirklich weit entfernt. Und ich bin der Meinung, dass wir heute in die entgegengesetzte Richtung gehen.
Damit meinen Sie sicher, dass viele befürchten, oder es gibt jetzt auch schon wieder Anzeichen dafür, dass die Zensur der Medien zunimmt. Viele befürchten, dass die Korruption wieder aufblühen wird. Warum haben trotzdem die ukrainischen Wählerinnen und Wähler nach den Erfahrungen der letzten 10 Jahre so gewählt?
Ich glaube, das war in vielen Hinsichten eine Protestwahl. Wenn wir das so formulieren, könnte man sagen, dass nicht Janukowitsch diese Wahl gewonnen hat, sondern dass die orangene Regierung die Wahl verloren hat. Es ist tatsächlich so, dass die Erwartungen nach 2004, nach der orangen Revolution, die auch im Westen mit Begeisterung aufgenommen wurde, sehr groß waren. Viele Menschen haben erwartet, jetzt wird die Entwicklung ganz schnell sein. Die Korruption wird bekämpft, die wirtschaftliche Situation verbessert sich, die Politik wird tatsächlich von dem Geschäft getrennt und so weiter und so fort. Das ist alles nicht passiert. Das orangene Team, die beiden Protagonisten, Viktor Juschenko, der gewählte Präsident, und Julia Timoschenko, die ja in der Regierungsverantwortung als Ministerpräsidentin war, die haben sich sehr schnell zerstritten. Es ging kaum nach vorne. Es war immer ein Kampf und eine Schlacht zwischen den Politikern, die zum selben politischen Lager gehört haben. Und das resultierte in dieser großen Enttäuschung. Und deswegen haben viele zum Beispiel nicht Janukowitsch gewählt, sondern es gab auch viele Wähler, die gegen beide Kandidaten gestimmt haben. In der Ukraine gibt es diese Möglichkeit. Ich kann entweder nicht zur Wahl gehen oder ich kann auch gegen beide Kandidaten stimmen. Und es gab viele, die so ihren Protest ausgedrückt haben. Zum anderen haben vielleicht nicht alle erwartet, dass mit der Wahl von Janukowitsch die Situation sich so rapide in die andere Richtung entwickelt. Also im Grunde genommen ist die Entwicklung in den letzten 8 Monaten für viele Beobachter ziemlich unerwartet. In erster Linie die Geschwindigkeit, mit der sich die Situation ändert. Auf der anderen Seite kann man vielleicht auch sagen, dass nach diesem Chaos der vergangenen Jahre viele Ukrainer auch eine Hoffnung hatten, jetzt wird zumindest vielleicht nicht mehr so chaotisch sein. Aber ich glaube, dass es heute viele gesehen haben, dass mit dieser Wahl die Situation wirklich grundlegend sich geändert hat. Und zwar, was die Freiheiten anbelangt, eben nicht zum Besseren. Die Frage ist, wollen alle diese Freiheiten haben oder ist für viele Menschen das eher egal?
Sagt Juri Durkot, Journalist und Übersetzer aus der Ukraine.
95,6. Rabe Info.
In zahlreichen europäischen Städten wurde gestern gegen die Iran-Politik der Schweiz protestiert. Kritisiert wurde, dass die Schweiz Neutralität und wirtschaftliche Beziehungen höher gewichte als grundlegende Bürger- und Menschenrechte. Zu den Protesten aufgerufen hat die Kampagne «Stop the Bomb». Stopp die Bombe. Sie verlangt eine härtere Gangart der Schweiz gegenüber dem Regime von Mahmoud Ahmadinejad. Der seit Jahren geführte sogenannte Menschenrechtsdialog habe definitiv versagt. Wilma Rall berichtet.
Die Kampagne Stop the Bomb fordert von der Schweiz nichts weniger als einen grundlegenden Kurswechsel. Seit Jahren pflegt das Schweizer Außenministerium einen intensiven Kontakt mit dem Regime im Iran. Mit Kritik und Sanktionen hält sie sich zurück. Offiziell pflegt sie einen sogenannten Menschenrechtsdialog. Gerechtfertigt wird die Zurückhaltung oft damit, dass sie nicht nur die Schweizer, sondern auch die Interessen der USA im Iran vertritt.
Es wird damit gerechtfertigt, aber ich halte das in erster Linie für eine Ausrede, die man natürlich immer gerne in Anschlag bringt, um sich seiner sowohl politischen als auch wirtschaftspolitischen, vor allem außenwirtschaftspolitischen Verantwortung zu entziehen.
Stefan Griegert ist Politikwissenschaftler an der Universität Wien und politischer Berater der Kampagne Stop the Bomb.
Sowohl die Tatsache, dass die Schweiz den diplomatischen Kontakt für die USA abwickeln, als auch die Schweizer Neutralität, das ist natürlich auch wiederum ein gewisser Deckmantel, unter dem man dann seine natürlich interessenforcierte Politik machen kann. Es stimmt ja gar nicht, dass die Schweiz sich neutral in diesem Zusammenhang verhält. Wenn das so wäre, dass man sich neutral verhält, dann dürfte man zum Beispiel auch nicht solche Milliardengeschäfte wie jene vom Schweizer Energiekonzern EGL mit unterstützen.
Das Milliardengeschäft zwischen der EGL und der staatlichen iranischen Gas Export Company ist vor 2 Jahren zustande gekommen, mit Unterstützung von Außenministerin Micheline Galmire. Die EGL ist nicht die einzige Schweizer Firma, die im großen Stil im Iran investiert. Im Frühjahr hat auch der Schweizer Tunnelbauer Kirzola einen Vertrag mit der iranischen Firma Raheb geschlossen. Raheb steht mittlerweile auf der UN-Sanktionsliste. Trotzdem kann der Deal laut Stefan Griegert aufrechterhalten werden.
Weil Geschäfte, die vor diesen Sanktionsbeschlüssen getroffen wurden, weitergeführt werden können. Das entscheidet sich also danach, ob diese Firma zur Zeit des Abschlusses des Deals bereits auf der Sanktionsliste stand. Und nach meinem Wissen war das eben noch nicht der Fall. Also ich glaube, der ist bereits im April geschlossen worden, dieser Deal. Und auch die UN-Sanktionen sind ja erst im Sommer verabschiedet worden. Das heißt, uns geht es ja auch tatsächlich darum, dass wir Firmen versuchen, davon zu überzeugen, dass sogar unabhängig von bereits bestehenden Sanktionsbeschlüssen es einfach notwendig wäre, dass sie von sich aus auf solche Iran-Geschäfte verzichten.
Weiter kritisiert Stop the Bomb, dass sich die Schweiz zwar an die UN-Sanktionen gegen den Iran hält, nicht aber an die sehr viel weitergehenden Sanktionen der EU und den USA. So ist beispielsweise der Handel mit iranischen Banken in den UN-Sanktionen nicht inbegriffen, in den EU- und den US-Sanktionen schon.
Wenn man sich die Auswirkungen anschaut, sieht man auch bereits, dass eigentlich nur, wo die US- und die EU-Sanktionen wirklich zur Anwendung kommen, es zu einem massiven Rückgang überhaupt nur theoretisch führen kann mit dem Handel mit dem Iran. Und das ist der Grund, warum wir denken, dass es einfach notwendig ist, dass die Schweiz, auch wenn sie kein EU-Mitglied ist, trotzdem sich zumindest an diesen EU-Sanktionen orientiert.
Auch in der Schweiz selber werde zunehmend Kritik laut an der Politik von Micheline Galmiret. Vor allem aus dem Wirtschaftsdepartement, meint Stefan Griegert. Er selber ist überzeugt, dass die Politik des Dialogs definitiv versagt habe.
Die sogenannte Dialogpolitik existiert seit 31 Jahren und die hat überhaupt gar keine Erfolge gebracht. Die bisherigen, völlig unzureichenden Sanktionen haben natürlich auch keine Erfolge gebracht. Und ich glaube, dass es im Augenblick um zwei Sachen geht. Zum einen um eine ganz konsequente, sowohl ökonomische als auch politische Sanktionspolitik und damit verbunden, anstatt diese Dialogpolitik fortzuführen, eine dezidierte und das heißt auch öffentliche Unterstützung der iranischen Opposition. Und zwar nicht der sogenannten Reform islamischen Kräfte, die in Wirklichkeit ja doch in gewisser Weise selber Bestandteil des Regimes sind, sondern genau jenen säkularen und demokratisch-rechtsstaatlichen Kräften, die ja bekanntlich unter Lebensgefahr seit den letzten gefälschten Präsidentschaftswahlen im Juni 2009 im Iran genau für diese sogenannten westlichen Werte eintreten, die ja auch die Schweiz für sich in Anspruch nimmt.
Das war Stefan Griegert, Politikwissenschaftler in Wien und politischer Berater der Kampagne Stop the Bomb. Stefan Griegert hat zwei Bücher zum Iran veröffentlicht. Zuletzt erschienen ist sein Buch «Iran im Weltsystem, Bündnisse des Regimes und Perspektiven der Freiheitsbewegung» im Studienverlag.
Rabe Info 95,6.
Jemanden im Internet bloßzustellen, ist im Zeitalter von Facebook, YouTube und Handykameras nicht mehr besonders schwierig. Immer mehr Informationen kursieren im Internet, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Und damit gibt es auch immer mehr Opfer von Cybermobbing. Es werden private Adressen und Aussagen, Lügen oder diffamierende Filme und Fotos verbreitet. Die Opfer sind den Veröffentlichungen oft hilflos ausgeliefert. Deshalb wurde heute die Kampagne «Stop Cybermobbing» gestartet. Sie will auf die oft unterschätzte Gefahr aufmerksam machen, die im Internet lauert. Einzelheiten im Beitrag von Wilma Rall.
Unter Cybermobbing versteht man die Drangsalierung und Bloßstellung von Personen mit Hilfe elektronischer Medien, das heißt im Internet, in Chatrooms oder mit Mobiltelefonen. Andreas Völmi, Koordinator der heute gestarteten Kampagne «Stop Cybermobbing», gibt ein Beispiel.
An einem Abend treffen sich verschiedene junge Menschen. Es wird lustig, es wird spät, es wird auch Alkohol konsumiert. Einer davon schläft ein. Ohne sein Wissen werden Fotos geschossen, die ihn nicht mehr völlig bekleidet zeigen. Und anschließend werden dann diese Fotos auf YouTube geschaltet und sind dann natürlich jedermann zugänglich.
Für die Betroffenen hat dies teilweise gravierende Folgen. Im Extremfall kann Cybermobbing bis zum Suizid führen. Im Vergleich zu tätlicher Gewalt oder Stalking aber findet Cybermobbing noch weitgehend im Verborgenen statt.
Das ändert sich jetzt, aber viele der Opfer, und zwar aus verschiedenen Gründen, waren stillschweigen und hoffen, dass sich die Situation beruhigen wird und dass sie die Situation selber meistern können, was dann meistens aber ein Trugschluss ist.
Um sich vor Cybermobbing zu schützen, empfiehlt Andreas Völmi vor allem zwei Dinge. Sehr wichtig sei beim Umgang mit Daten Zurückhaltung zu üben, also nicht alles einfach ins Internet zu stellen und private Informationen an Personen preiszugeben, die man nicht gut kennt. Und zweitens müsse man sich mehr mit den verschiedenen Filtereinstellungen beschäftigen, gerade bei Facebook oder Twitter.
Wir stellen fest, dass diese zwei einfachen Maßnahmen, dass die wenig genutzt werden. Also das heißt, die Filtereinstellungen über die Möglichkeiten, kann man sich informieren, wurde auch informiert und vor allem auch, dass man da wirklich eine gesunde Vorsicht walten lässt, wem man welche Daten und vor allem welches Bildmaterial zur Verfügung stellt.
Und genau das sei das Ziel der Kampagne «Stop Cybermobbing». Sie will vor allem die Jugend über die Gefahren im Internet aufklären und sensibilisieren. Denn sind die Informationen einmal im Internet, sind sie nur sehr schwer wieder zu löschen.
Vielfach liegt das Hosting im Ausland. Da ist die Amtssprache zum Beispiel Englisch. In Amerika zum Beispiel zu klagen, das geht nicht ohne Anwalt vor Ort. Ist das auch kostenintensiv und. Das sind also einige Fragen, sind da zu klären. Und das ist eine sehr, sehr aufwendige und komplizierte und langwierige Geschichte, wenn das mal wirklich passiert ist.
Zahlen aus Österreich und Deutschland zeigen, dass fast jeder zweite Jugendliche mindestens einmal im Leben auf die eine oder andere Weise von Cybermobbing betroffen ist. Es besteht also dringend Handlungsbedarf, auch in der Schweiz. Im Nationalrat wurde vor kurzem ein Vorstoß eingereicht, der die Einsetzung eines eidgenössischen Cybermobbing-Beauftragten fordert. Auch Andreas Völmi betont, dass die nationale Vernetzung bei der Prävention ganz zentral sei.
Zusammenarbeit, die Suche nach einer Zusammenarbeit, nach einer Koordination, nach einer Vernetzung, anders geht ja das gar nicht, die wird jetzt dann natürlich unsererseits auch forciert und wird gesucht.
Die Kampagne Stop Cybermobbing startet heute vorerst einmal an Schulen und in Vereinen in Winterthur, später wandere sie dann langsam gen Westen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, dem 12. Oktober 2010. Um 18 Uhr wird die Sendung wiederholt. Auf der Internetseite www.rabe.ch gibt es das Info als Podcast. Die nächste aktuelle Ausgabe des Rabe Infos gibt es morgen um 11. In der Redaktion waren Wilma Rall und Tobias Lindemann. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.